Willkommen zu The Debate. Ja, heute geht es um ein Phänomen, das uns alle irgendwie beschäftigt, die sogenannte postfaktische Zeit. Man hat ja oft das Gefühl, Meinungen und, naja, gefühlte Wahrheiten zählen irgendwie mehr als überprüfbare Fakten. Der Begriff alternative Fakten, der ja rund um Donald Trumps Amtseinführung 2017 so aufkam, ist da vielleicht nur ein Symptom. Aber es wirft doch grundlegende Fragen auf, die auch das Material, das wir uns angesehen haben, thematisiert. Und genau da, ja, da setzt unsere heutige Auseinandersetzung an. Reichen denn philosophische Werkzeuge, also sowas wie Aufklärung, kritisches Denken, Philipp Hüb spricht ja von Bullshit-Resistenz, reichen die wirklich aus, um dieser Herausforderung zu begegnen? Oder brauchen wir da nicht ganz andere Ansätze, weil das Problem vielleicht viel tiefer sitzt, also in gesellschaftlichen, vielleicht sogar psychologischen Strukturen? Ich vertrete da eher die Position, ja, die Philosophie, also die Kultivierung unseres Denkens, das ist eigentlich der entscheidende Hebel.
Und ich würde dagegen halten und argumentieren, diese philosophischen Mittel sind schon wichtig, also keine Frage, aber sie greifen am Ende doch zu kurz. Ich glaube nicht, dass sie allein die vielschichtigen Ursachen wirklich beheben können.
Gut, dann lege ich mal meine Sicht der Dinge dar. Also für mich ist eigentlich klar, die Philosophie, die gibt uns das Rüstzeug, das wir brauchen, um in dieser, ja, Informationsflut nicht völlig unterzugehen. Es geht doch im Kern darum, unterscheiden zu lernen. Was ist eine fundierte Aussage? Was ist einfach nur heiße Luft? Was ist Wahrheit? Was ist bewusst oder vielleicht auch unbewusst Unsinn? Harry Frankfurt hat das ja, wie ich finde, brillant analysiert mit seiner Unterscheidung zwischen Lüge und Bullshit. Also der Lügner kennt die Wahrheit und verdreht sie bewusst. Dem Bullshitter hingegen, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt für unsere Diskussion heute, dem ist die Wahrheit schlichtweg egal. Er redet halt, um einen bestimmten Effekt zu erzielen, nicht unbedingt, um die Realität abzubilden. Und genau diese, ja, Gleichgültigkeit gegenüber Fakten, dieses Desinteresse daran, ob etwas stimmt oder nicht, das sehen wir doch ständig, wenn von alternativen Fakten die Rede ist. Und genau deshalb brauchen wir das, was Denkerinnen wie Susan Neyman fordern. Eine Rückbesinnung auf die Vernunft, auf die Ideale der Aufklärung. Philipp Hübel macht das ja sehr konkret mit seiner Idee der Bullshit-Resistenz. Er sagt ja im Grunde, wir müssen lernen, Behauptungen zu hinterfragen, wir müssen Belege einfordern, Argumente auf ihre Stichhaltigkeit prüfen und rhetorische Tricks durchschauen. Klar, das ist harte Arbeit, keine Frage, aber es ist doch die zentrale Kompetenz mündiger Bürgerinnen und Bürger. Philosophische Bildung, also verstanden als Training des kritischen Denkens, ist deshalb kein Elfenbeinturm-Thema, sondern ganz essentiell, um uns gegen Manipulation zu wappnen und den Wert der Wahrheit. Hübel nennt sie ja eine regulative Idee, um den hochzuhalten. Es ist, wenn man so will, eine Frage der intellektuellen Selbstverteidigung.
Ja, ich bestreite ja gar nicht, dass diese Werkzeuge nützlich sind. Absolut. Argumente zerlegen können, Quellen prüfen, Fehlschlüsse erkennen, das ist alles richtig und wichtig. Aber reicht das denn wirklich aus, um dieses ganze Phänomen postfaktisch in den Griff zu bekommen? Ich glaube, wir machen es uns vielleicht ein bisschen zu einfach, wenn wir das Problem primär als einen Mangel an, sagen wir mal, philosophischer Bildung oder kritischem Denken interpretieren. Schauen wir uns doch nochmal dieses Beispiel alternative Fakten bei der Amtseinführung an. War das denn wirklich nur ein Ausdruck von Bullshit im Sinne von Frankfurt, also pure Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit? Oder war es nicht vielmehr ein, ja, ziemlich kalt kalkuliertes politisches Manöver? Ein Machtinstrument, ganz klar, um gezielt Verwirrung zu stiften, um die Realitätswahrnehmung zu beeinflussen und eben eine eigene Erzählung durchzudrücken. Und zwar völlig egal, was die Fotos jetzt wirklich zeigten. Die Wurzeln dafür, warum sowas überhaupt verfängt, die liegen doch, glaube ich, viel tiefer. Wir haben hier eine enorme politische Spaltung. Wir sehen ein schwindendes Vertrauen in Institutionen, Wissenschaft, Politik, ja sogar klassische Medien. Und dazu kommen dann noch die psychologischen Faktoren. Daniel Kahnemann hat uns ja ziemlich eindrücklich gezeigt, wie unser Denken so tickt. Wir haben dieses schnelle, intuitive System 1, das ist anfällig für einfache Narrative und eben für den Bestätigungsfehler. Wir glauben halt gerne das, was eh schon in unser Weltbild passt. Und das langsame, analytische System 2, das die Philosophie ja trainieren will, das müssen wir ja bewusst aktivieren. Das kostet Anstrengung. So, und dann kommen noch die sozialen Medien dazu, die wirken ja wie ein Turbo. Echokammern, Filterblasen, Algorithmen, die auf Krawall und Emotion optimiert sind und eben nicht unbedingt auf Wahrhaftigkeit. Wenn wir also nur auf die Stärkung der individuellen Vernunft setzen, übersehen wir dann nicht diese gewaltigen strukturellen und psychologischen Kräfte. Ich meine, was nützt denn die beste Bullshit-Erkennung, wenn die soziale Gruppe, die Emotionen, die tiefsitzenden Überzeugungen uns vielleicht daran hindern, Fakten überhaupt anzuerkennen, die uns gerade nicht passen?
Ja, ich verstehe den Einwand, dass Politik und Psychologie da eine große Rolle spielen, absolut. Aber ich würde das Problem trotzdem anders gewichten. Ist nicht die eigentliche, die tiefere Gefahr die Erosion unserer gemeinsamen Verständigungsbasis? Also wenn wir uns nicht mehr darauf einigen können, dass Aussagen überprüfbar sein müssen, wenn diese Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit eben der Bullshit, wenn der so um sich greift, dann ist doch jede vernünftige Debatte irgendwann am Ende. Und genau hier, da setzt doch die Philosophie an. Sie gibt uns die Begriffe, die Werkzeuge, um diese Gefahr zu benennen, zu analysieren. Es ist doch, würde ich sagen, zuallererst eine Frage der intellektuellen Redlichkeit, eine Art Verpflichtung auf Wahrhaftigkeit. Dass politische Akteure diese, ja, erodierende Basis dann für ihre Zwecke nutzen, das ist schlimm, klar. Aber die Ursache, die liegt doch im Nachlassen dieser grundlegenden intellektuellen Tugenden.
Moment mal, ist die Gleichgültigkeit wirklich die Ursache oder nicht doch eher das Werkzeug? Ich glaube, da liegt vielleicht der Hase im Pfeffer. Wenn politische Akteure ganz bewusst alternative Fakten in die Welt setzen, dann tun sie das ja nicht unbedingt aus einem, sagen wir, Mangel an intellektueller Redlichkeit heraus, sondern als einen strategischen Akt. Das Ziel ist, wie Sie ja auch sagen, die gemeinsame Basis zu zerstören, aber eben ganz bewusst. Es geht darum, Zweifel zu säen, Experten zu diskreditieren, die eigene Anhängerschaft gegen eine vermeintlich feindliche Außenwelt abzuschotten. Der Bullshit ist hier Methode, nicht bloß eine Gesinnung. Es ist quasi eine politische Technologie zur Untergrabung des rationalen Diskurses. Und da frage ich mich halt, kann man einer solchen politischen Technologie wirklich wirksam begegnen, indem man nur an die Vernunft und die Redlichkeit appelliert, wenn die Gegenseite genau diese Spielregeln ja bewusst außer Kraft setzt?
Ist das nicht irgendwie ein Kampf mit ungleichen Waffen?
Aber genau das ist doch der Punkt, warum Bildung und eben die Kultivierung von Bullshit-Resistenz, wie Hübel das nennt, so entscheidend sind. Wenn wir Menschen darin schulen, genau diese Strategien zu durchschauen, also zu erkennen, wann jemand nur redet, um Nebelkerzen zu werfen, wann Argumente nur vorgeschoben sind, wann Quellen unzuverlässig sind, dann stumpft diese Waffe doch mit der Zeit ab. Es geht doch darum, eine Art intellektuelles Immunsystem in der Bevölkerung aufzubauen. Je mehr Menschen kritisch nachfragen, Belege verlangen und sich eben nicht von rhetorischem Blendwerk beeindrucken lassen, desto schwerer wird es doch für politische Manipulatoren, mit Desinformation überhaupt durchzukommen. Das ist doch der nachhaltigste Weg, die Demokratie sozusagen von innen heraus zu stärken, indem wir die Urteilskraft des Einzelnen schärfen.
Das klingt in der Theorie ja gut, aber ich habe da doch Zweifel an der praktischen Reichweite. Wen erreichen wir denn wirklich mit diesem Appell an die kritische Vernunft? Doch wahrscheinlich eher diejenigen, die ohnehin schon skeptisch sind und auch bereit sind, sich anzustrengen, oder? Aber erreichen wir auch die Leute, die längst in ihren, ja, Filterblasen und Echokammern gefangen sind, die ihr Weltbild aus ganz anderen Quellen speisen und etablierten Medien oder der Wissenschaft vielleicht fundamental misstrauen? Da spielen doch oft ganz andere Dinge eine Rolle. Gruppenzugehörigkeit, Emotionen, vielleicht auch das Gefühl, endlich die wahre Wahrheit gefunden zu haben, die einem die Eliten angeblich vorenthalten? Das ist ja das Tückische an Kahnemanns System 1. Dieses schnelle, intuitive Denken liebt einfache, emotional aufgeladene Geschichten. Verschwörungserzählungen zum Beispiel sind oft viel attraktiver und, ja, befriedigender als die komplexe, manchmal unbequeme Realität. Dagegen anzukommen, nur mit dem Training des langsamen, anstrengenden System 2, das ist doch ein extrem mühsames Geschäft. Unterschätzen wir dann nicht die Macht dieser emotionalen und sozialen Bindungen gegenüber der reinen Logik?
Sicher, es ist mühsam, keine Frage, und wir erreichen vielleicht nicht jeden sofort. Aber was wäre denn die Alternative? Sollen wir den Anspruch aufgeben, dass es so etwas wie Wahrheit und Objektivität gibt, nur weil es schwierig geworden ist, darüber zu kommunizieren? Das wäre doch fatal. Auch wenn die Suche nach Wahrheit komplex ist und ja, absolute Objektivität vielleicht ein unerreichbares Ideal bleibt, müssen wir doch daran festhalten, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Aussage, die durch Belege gestützt wird, und einer reinen Behauptung oder gar einer Lüge. Hübel hat doch völlig recht, wenn er betont, Wahrheit ist nicht beliebig. Sie ist, wie er sagt, eine regulative Idee, also ein Ziel, ein Maßstab, an dem wir unser Denken und Reden ausrichten müssen. Die philosophische Tradition, auch die Ethik, fordert uns ja zu Wahrhaftigkeit auf. Das ist nicht nur eine Frage der Erkenntnis, sondern eben auch eine moralische Haltung. Diesen Anspruch aufzugeben, hieße doch letztlich den Bullshittern das Feld zu überlassen.
Ja, ich plädiere ja nicht dafür, das Wahrheitsideal einfach aufzugeben. Aber wir müssen doch sehen, dass in der politischen Arena der Begriff Fakten selbst zum Spielball geworden ist. Die Strategie hinter alternativen Fakten ist doch gerade, diese Grenze zwischen Fakt und Meinung, zwischen überprüfbarer Realität und politischem Wunschdenken gezielt zu verwischen. Es soll ja der Eindruck entstehen, alles ist nur Perspektive, eure Fakten sind doch auch nicht besser als unsere Fakten. In so einer Situation, da reicht es eben nicht nur, auf die Existenz objektiver Wahrheit zu pochen. Die entscheidende Frage ist doch oft, wie schaffen wir den Akzeptanz für Fakten, gerade wenn sie unbequem sind? Und da stoßen wir halt wieder auf diese Faktoren Vertrauen, Weltanschauung, soziale Identität. Kann Philosophie allein denn Vertrauen wiederherstellen, wenn es einmal grundlegend zerstört ist? Ich bezweifle, dass rein logische Argumentation da immer den Ausschlag gibt. Vielleicht müssen wir viel mehr darüber nachdenken, wie wir kommunizieren, nicht nur, was wir sagen.
Aber ist nicht die Stärkung des Individuums durch kritisches Denken genau der Weg, um diese Abhängigkeiten aufzubrechen? Wenn Menschen lernen, selbst zu denken, Autoritäten egal welcher Couleur kritisch zu hinterfragen, Quellen selbst zu bewerten und sich eben nicht primär von Gruppendruck oder Emotionen leiten zu lassen, dann werden sie doch unabhängiger in ihrem Urteil. Genau das meinen doch Denker wie Hübel und Neimann, mündige Bürgerinnen und Bürger, die sich ihres eigenen Verstandes bedienen. Die sind doch das beste Bollwerk gegen jede Form von Manipulation, egal ob die jetzt politisch oder kommerziell motiviert ist. Darauf müssen wir doch setzen. Auf die Kraft der aufgeklärten Vernunft im Einzelnen.
Ich bleibe da skeptisch. Die individuelle Ertüchtigung ist notwendig, klar. Aber sie allein wird es nicht richten, wenn wir die Rahmenbedingungen einfach ignorieren. Was hilft denn die beste individuelle Bullshit-Resistenz, wenn die Informationsumgebung, in der wir uns alle bewegen, systematisch verzerrt ist? Wir müssen doch über die Rolle der großen Technologieplattformen sprechen. Ihre Algorithmen sind doch oft darauf ausgelegt, Engagement zu maximieren, nicht unbedingt Wahrheit. Das führt dann dazu, dass aufregende, polarisierende Inhalte, und oft sind das eben auch Falschinformationen, eine viel größere Reichweite bekommen als nüchterne Fakten. Wir müssen über die Ökonomie der Medien reden, wo Klickzahlen und Werbeeinnahmen manchmal wichtiger zu sein scheinen als aufwendige, tiefe Recherche. Und wir müssen die politischen Strategien analysieren, die ganz bewusst darauf abzielen, wissenschaftliche Erkenntnisse zu diskreditieren oder Institutionen zu schwächen.
Wenn wir diese strukturellen Probleme nicht angehen, sei es durch klügere Regulierung, durch Förderung von Medienkompetenz und gleichzeitig von Qualitätsjournalismus, durch transparentere Algorithmen, dann kämpft der kritisch denkende Einzelne doch oft auf verlorenem Posten. Die Philosophie sollte meiner Meinung nach nicht nur den Geist schärfen, sondern auch helfen, diese systemischen Fallstricke zu verstehen und eben auch zu kritisieren.
Mhm. Unsere Diskussion macht auf jeden Fall deutlich, wie vielschichtig dieses Problem ist. Es steht wohl außer Frage, dass wir uns im Umgang mit der Informationsflut, aber auch mit gezielter Desinformation auf die Kernkompetenzen besinnen müssen, die Philosophie im Grunde seit Jahrhunderten lehrt. Genaues Hinsehen, klares Denken, die Unterscheidung von Schein und Sein, die Bereitschaft, Argumente zu prüfen und sich eben der Wahrheit verpflichtet zu fühlen. Die Entwicklung von Urteilskraft und, ja, eben jener Bullshit-Resistenz ist und bleibt eine absolut zentrale Aufgabe, um als Individuen und auch als Gesellschaft irgendwie navigieren zu können.
Ja, gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass ein Ansatz, der sich sagen wir mal, allein auf die individuelle Vernunft und die philosophische Aufklärung verlässt, vielleicht Gefahr läuft, wichtige Dimensionen auszublenden. Also die psychologischen Fallstricke unseres Denkens, die Verführungskraft einfacher Narrative, die gezielte politische Nutzung von Desinformation als Machtinstrument und natürlich die enorme verstärkende Wirkung von sozialen Medien und ihren Algorithmen, all das schafft eben ein Umfeld, in dem es die Wahrheit oft ausgesprochen schwer hat. Frankfurts Bullshit, diese Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit, ist vielleicht nicht nur ein individuelles Defizit, sondern eben auch ein Symptom für tiefer liegende gesellschaftliche Risse und handfeste Vertrauenskrisen.
Es bleibt also, so scheint es, eine doppelte Herausforderung. Einerseits müssen wir die Fähigkeit jedes Einzelnen stärken, Informationen kritisch zu bewerten und ja, dem Ideal der Wahrheit verpflichtet zu bleiben. Andererseits müssen wir aber auch die gesellschaftlichen, die technologischen und die politischen Strukturen viel stärker in den Blick nehmen, die die Verbreitung von Unwahrheiten und Bullshit überhaupt erst ermöglichen oder sie sogar befördern. Das Material, über das wir heute gesprochen haben, liefert auf jeden Fall viele Anstöße, genau über dieses Spannungsfeld weiter nachzudenken und zu diskutieren, wie wir den Wert der Wahrheit in unserer doch sehr komplexen Gegenwart am besten verteidigen können.